Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Viele Menschen kennen das Problem. Eigentlich müssen sie auf die Toilette, aber es will nicht klappen. Meist sind Verstopfungen von kurzer Dauer. Sie lösen sich von selbst oder lassen sich mit Hilfe von bewährten Hausmitteln beheben. Bleibt der Gang zur Toilette allerdings über längere Zeit eine Qual, sollte medizinische Hilfe eingeholt werden. In Europa leiden Schätzungen zufolge 15% der Bevölkerung unter Obstipation, so der Fachbegriff für eine chronische Verstopfung. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, alte Menschen häufiger als junge. Eine Krankheit ist der erschwerte Stuhlgang nicht, vielmehr ein Symptom dafür, dass im Körper etwas nicht stimmt. Meist sind die Auslöser im Verdauungstrakt zu finden, manchmal ist es aber auch die Psyche, die den Darm träge werden lässt. Und auch hohe Temperaturen wie in diesen Tagen können das Problem verschärfen. Verstopfung, was bei Darmträgheit hilft, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464. 4464, die werde ich im Laufe der Sendung noch einige Male nennen. Oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir fragen nach, wie sich Kliniken auf die Folgen der Klimakrise vorbereiten und wie sie ihre Patientinnen und Patienten bei Hitzewellen schützen können. Und wir sprechen mit einem Infektiologen über den aktuellen Stand der Covid-Therapie. Welche Medikamente kommen in der Praxis inzwischen regelmäßig zum Einsatz und welche Probleme gibt es dabei nach wie vor? Nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hören Sie schließlich eine neue Folge unserer Serie Der besondere Fall, in der wir außergewöhnliche medizinische Spurensuchen rekonstruieren. Heute geht es um einen Patienten mit Dystonie. Neurologisch bedingte Bewegungsstörungen sind das, zu denen viele Fragen medizinisch noch ungeklärt sind. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Expertin zu unserem Schwerpunktthema zugeschaltet ist die Privatdozentin Dr. Viola Andresen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und leitet das Ernährungsteam am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Guten Morgen, Frau Andresen.
Ja, guten Morgen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Frau Andresen, wenn wir am Anfang einmal auf die gesunden körperlichen Prozesse schauen, wie läuft die Verdauung normalerweise ab, wenn es keine Verstopfungsprobleme, keine Obstipation gibt?
Ja, die gesamte Verdauung ist natürlich ein sehr komplexer Vorgang und es ist ein Wunderwerk im Grunde, was da permanent abläuft, ohne dass wir das ja wirklich bewusst miterleben. Und gut, ich kann es jetzt nochmal abkürzen. Also ja. Man isst halt das Essen, das wird im Magen mit Verdauungsenzymen zu einem Nahrungsbrei umgeformt, der dann in den Dünndarm übergeleitet wird. Im Dünndarm erfolgt dann die wesentliche Aufnahme der ganzen Nährstoffe. Und alles das, was wir nicht selber gebrauchen können oder aufnehmen können, gelangt dann in den Dickdarm. Und dort haben wir ja die Wunderwelt der Darmbakterien, das sogenannte Mikrobiom, was dann auch nochmal ganz wichtig ist, indem das Mikrobiom eben dann die Reste der Dinge, die wir nicht aufnehmen können in der Nahrung, verstoffwechselt und dadurch auch wichtige fördernde Gesundheitsbereiche abdecken, die wir wirklich benötigen, um gesund zu bleiben. Das heißt also, der Dickdarm ist nicht nur ein Abfallreservoir von Dingen, die wir nicht brauchen, sondern es ist ein ganz wichtiges Stoffwechselorgan im Grunde genommen, um diese Dinge zu verstoffwechseln. Mhm. Und der Darm transportiert dann diese ganzen Reste, die dann von Darmbakterien mit verstoffwechselt werden und dann eigentlich zu einem Großteil auch aus den Bakterien selber bestehen, völlig alleine zum Ausgang hin. Und das geschieht, wie gesagt, ganz autonom. Der Darm hat einen sogenannten peristaltischen Reflex. Das heißt, durch Druck auf die Darmwand wird die Motorik ausgelöst. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn eine Tube nach vorne gedrückt wird und so wird der Darminhalt nach und nach Richtung Ausgang transportiert. Im Ausgangsbereich haben wir eine Reservoirfunktion und also in diesem Enddarmbereich. Und wenn der dann auch einen gewissen Füllungszustand erreicht hat, dann wird durch die Dehnungsreize dann auch signalisiert, okay, jetzt könnte man mal wieder entleeren und dann wird diese Stuhlentleerung quasi ausgelöst. Also dieses Gefühl, dass man Stuhldrang bekommt. Und dann wiederum die Stuhlentleerung ist auch sehr kompliziert, weil sie dann natürlich wieder eine gesteuerte Funktion, also man macht ja zum Glück gezielt Stuhlgang, aber es muss zusammenspielen mit autonomen Funktionen, die dann sozusagen von oben nachschieben. Und das ist ganz kompliziert und da kann es auch mal Störungen geben.
Das wäre jetzt die nächste Frage. An welcher Stelle und auf welche Weise wird dieser komplexe Vorgang gestört, wenn es zu Verstopfung kommt? Was sind die häufigsten Ursachen sozusagen in diesem Prozess?
Also im Einzelfall kann man gar nicht immer so ganz sicher sagen, was eigentlich gestört ist. Aber es ist, gibt natürlich einmal die große Gruppe der Transportstörungen, wo einfach dieser Darmtransport verlangsamt ist. Also wo zum Beispiel dieser peristaltische Reflex nicht mehr ausreichend arbeitet und der Darm quasi träge wird und nicht mehr transportiert. Und die nächste Gruppe ist eben die Gruppe der Entleerungsstörungen, wo der Stuhlgang nicht richtig entleert werden kann. Das sind so die beiden großen Gruppen, würde ich sagen.
In welchem Fall spricht man denn eigentlich dann tatsächlich von Verstopfung? Also welche Symptome müssen da über welchen Zeitraum zusammenkommen?
Also bei einer chronischen Verstopfung sollten die Beschwerden 3 bis 6 Monate mindestens bestehen. Denn akute Verstopfungssituationen kennen ja viele Menschen. Dann ist die Definition heutzutage von einer Verstopfung tatsächlich so ein bisschen umfassender, nämlich sie beinhaltet Störungen der Stuhlentleerung. Das können sein besonders harter Stuhl, man muss besonders stark pressen, man kriegt den Stuhl trotzdem nicht entleert, man hat vielleicht sogar Schmerzen beim Stuhlgang, man hat nur ganz selten Stuhlgang und man muss zwei oder drei dieser Faktoren müssen zusammenkommen, damit man die offizielle Definition erfüllt.
Ich habe es in der Anmoderation schon kurz erwähnt, Frauen und ältere Menschen sind häufiger betroffen. Woran liegt das?
Also zum einen scheint eine letztendlich Alterung des Darms auch eine Rolle zu spielen, da die Bindegewebsschichten und die Muskelschichten in der Darmwand degenerieren ein bisschen im Lauf des Lebens und dann ist die Transportfunktion oftmals einfach träger. Dann kommt natürlich bei vielen älteren Menschen hinzu, dass sie Medikamente einnehmen müssen, die auch häufig zu Verstopfung führen können. Also gerade Bereiche der Blutdruckmedikation, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entwässerungstabletten, das sind alles Medikamente, die eine Verstopfung fördern können, Schmerzmedikamente beispielsweise, die kommen dann oft noch erschwerend hinzu. Andere Grunderkrankungen, die auch mit Verstopfungen einhergehen, neurologische Erkrankungen, Parkinson, MS, also andere Erkrankungen, die eine Verstopfung mit sich führen. Bei Frauen kommt häufig noch hinzu, dass sie nach Schwangerschaft und Geburten auch einfach Veränderungen im Beckenbodenbereich haben und dann eine Stuhlentleerungsstörung dazukommen kann. Plus bei Frauen weiß man auch, dass die Hormone eine Rolle spielen. Also man weiß, dass die Wechseljahre oft so eine Art Initialzünder für eine Verstopfung ist. Und die meisten Frauen kennen das auch schon vorher in ihrem Leben so zyklusabhängig, dass es Phasen im Zyklus gibt, wo sie eher verstopft sind und andere Phasen, wo sie eher viel Stuhlgang haben. Also die Hormone spielen da auch eine Rolle.
Wenn wir auf die weiteren Risikofaktoren oder Ursachen für Verstopfung schauen, heute und in den kommenden Tagen überzieht ja eine Hitzewelle Deutschland. Steigt bei solchen Wetterlagen auch das Risiko für Verdauungsprobleme, weil zum Beispiel zu wenig getrunken wird?
Auf jeden Fall. Also man weiß, dass Flüssigkeitsmangel eine Verstopfung verursachen kann. Das gilt auch gerade für ältere Menschen, die oft ja ohnehin nur ganz wenig trinken. Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, wenn man 5, 6, 7 Liter trinkt, dass man eine Verstopfung behandeln kann. Also man kann nur durch einen ausgewogenen Flüssigkeitshaushalt verhindern, dass man eine Verstopfung bekommt. Aber eine bestehende Verstopfung kann man nicht mit Unmengen an Flüssigkeit behandeln, weil diese Flüssigkeit im Dünndarm einfach aufgenommen wird.
Sie haben eben schon auch Medikamente als mögliche Ursache für Verstopfung genannt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen ins Detail gehen. Bei welchen Medikamenten oder welchen Vorerkrankungen ist das eine häufige Begleiterscheinung?
Ja, das sind tatsächlich ganz, ganz viele. Das sind, wie gesagt, also ganz wichtig sind diese ganzen Blutdruckmedikamente, Calcium-Antagonisten, Entwässerungstabletten. Die meisten Medikamente aus dem Bereich der Depressionsbehandlung, also in der psychiatrischen Indikation, Schmerzmittel, da sind natürlich besonders zu nennen die opioidbasierten Medikamente bei starken Schmerzen. Da haben wir heutzutage den Vorteil, dass wir gezielte Gegenmittel einsetzen können, die aber leider oft nicht verschrieben werden, weil sie relativ teuer sind. Aber da haben wir sozusagen eine ursächliche Gegenbehandlungsmöglichkeit. Aber viele Menschen wissen das oft gar nicht und wundern sich, warum sie so eine starke Verstopfung haben, seit sie neue Medikamente bekommen.
Verstopfungen können auch als Teil eines Reizdarmsyndroms auftreten. Welche Ursachen können dann dahinter stecken? Da gibt es ja gerade beim Reizdarmsyndrom auch viele unterschiedliche Erklärungsansätze.
Ja, das Reizdarmsyndrom ist eine wahrscheinlich hochkomplizierte Erkrankung, wo Störungen im Darmnervensystem bestehen, Störungen im Darmimmunsystem, Störungen der Reizverarbeitung auch im Gehirn. Und die Übergänge sind natürlich total fließend. Also bei der normalen Verstopfung spielen natürlich auch Störungen im Darmnervensystem eine Rolle. Und Reizdarmsyndrom ist immer dann offiziell der Name der Erkrankung, wenn es mit starken Bauchschmerzen einhergeht. Aber viele Menschen mit Verstopfung haben auch mal Phasen mit mehr Bauchschmerzen und dann haben sie vielleicht wieder Phasen mit weniger Bauchschmerzen. Und es gibt viele Studien, die belegen, dass diese Menschen, oder das sind einfach fließende Übergänge, also dass man das ganz oft gar nicht klar abtrennen kann.
Sie haben eben auch schon angedeutet, es können auch anatomische Ursachen bei der Verstopfung eine Rolle spielen. Was kann da zum Beispiel passieren? Stichwort Verengung des Darmausgangs oder Probleme mit dem Schließmuskel.
Genau, also ein häufiges Phänomen, was wir halt haben, sind bei Frauen, die mehrere Schwangerschaften und auch normale vaginale Geburten hatten, dass der Beckenboden einfach geschwächt ist. Und normalerweise muss man beim Stuhlgang pressen, muss der Beckenboden so eine Art Widerlager sein, um dann sozusagen eine stabile Stütze zu geben, wenn sich der Darm öffnet. Und wenn das aber alles mit absackt, dann fehlt quasi dieses Widerlager und der Darm kann sich nicht richtig in den richtigen Winkel begeben, um es so zu sagen. Und dann ist der Ausgang, es ist quasi wie so ein, muss der Stuhl um die Ecke, anstatt geradeaus zu, raus entlassen zu werden. Mhm. Ein bisschen schwierig jetzt einfach so zu erläutern, aber das ist etwas, was wir häufig sehen. Und dann haben manche Frauen auch Voroperationen, dann wurde vielleicht die Gebärmutter entfernt. Und dann hat der Darm noch Möglichkeiten, sich in Unterbauchregionen reinzubewegen, wo er normalerweise gar nicht hin könnte. Und dann kann es wie so eine Art Ventilfunktion, in dem Moment, wo man anfängt zu pressen, dann klappt der Darm über sich selbst zusammen und verschließt sich quasi automatisch wie so ein Ventil dem Ausgang. Das sind alles Dinge, die man aber mit Spezialuntersuchungen feststellen kann.
Mhm. Zu der Diagnostik kommen wir später noch. Auch nach Fastenkuren oder Durchfällen kann es einige Tage dauern, bis es wieder zu einem normalen Stuhlgang kommt. Da kann dann auch Verstopfung auftreten. Woran liegt das? Ist das dann sozusagen eine allgemeine Verwirrung des Verdauungssystems nach solchen Erkrankungen oder auch nach solchen Eingriffen wie einer Fastenkur?
Naja, sowohl als auch. Außerdem ist der Darm natürlich auch erstmal entleert nach einer Fastenkur. Und es ist ja nicht so, dass das, was ich jetzt esse, beim nächsten Stuhlgang rauskommt, sondern das ist ja im Grunde das, was ich vor 2 Tagen gegessen habe oder so. Und das heißt, das kommt ja immer alles später. Und wenn man jetzt tagelang nichts gegessen hat oder vielleicht nach einer Durchfallerkrankung den Darm komplett entleert hat, muss sich da ja erstmal wieder was ansammeln. Aber natürlich kommt es auch oft so nach so einer Art massiven Durchfall oder sonst wie Situation auch zu einer Art Erschöpfung des Darms, der sich erstmal ein bisschen ausruht. Mhm. Also das sehen wir auch nach Darmspiegelungen beispielsweise, wenn man vorher diese Spülung hatte. Das dauert oft bei vielen Menschen ein paar Tage, bis dann der erste normale Stuhlgang wieder losgeht. Das ist aber nicht schlimm.
Welche gesundheitlichen Folgen kann denn eine chronische Verstopfung entwickeln?
Also es gibt natürlich schon Situationen, wenn der Darm komplett träge wird und sich wirklich über lange Zeit nicht entleert, dass es manchmal Fälle von, wie so ein Darmverschluss kommt, weil sich dann Kotsteine bilden und dann irgendwann kann der Darm auch wirklich, könnte er nicht mehr arbeiten, selbst wenn er wollte. Und da gibt es schon mal oder immer wieder mal Menschen, die deswegen ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen, wo sie mit massiven Abführmaßnahmen behandelt werden, dass man dann wirklich Darmrohre legt, hohe Einläufe macht, von oben und unten spült. Das kann schon passieren. Das ist zum Glück nicht so häufig, aber es ist durchaus ein relevantes Risiko.
Sie haben vorhin auch schon mal gesagt, in den meisten Fällen kann man das mit Hausmitteln oder eben zu Hause behandeln, so eine Verstopfungsproblematik. Wann ist denn der Punkt oder bei welchen Symptomen sollte ich denn mit einer Verstopfung zum Arzt gehen, um die Ursachen abklären zu lassen, um dann auch sicherzustellen, dass da keine ernsthafte andere Erkrankung dahinter steckt?
Also grundsätzlich gilt immer, wenn etwas neu auftritt. Also wenn man jetzt eigentlich immer völlig normalen Stuhlgang hatte und plötzlich entwickelt man eine Verstopfung, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, dass irgendwas vorgegangen ist. Und im schlimmsten Fall kann da auch mal Darmkrebs dahinter stecken. Das heißt, das sollte man in jedem Fall abklären. Wenn man natürlich jetzt schon sein Leben lang immer eher trägeren Stuhlgang hatte, dann ist so eine quasi Akutdiagnostik wie Darmspiegelung nicht unbedingt immer sofort erforderlich. Aber es macht schon Sinn, dass man irgendwann im Laufe der Zeit mal eine Art Standarddiagnostik macht. Dazu gehören Blutentnahmen, ob Entzündungen vorliegen, Ultraschall vom Bauch, um zu gucken, ob irgendetwas im Bauch nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, Darmspiegelung spätestens, wenn das Vorsorgealter erreicht ist, ist das ohnehin eine sehr sinnvolle Maßnahme. Und wie gesagt, es lohnt sich dann auch oft einfach die spezifische Verstopfungsdiagnostik einzuleiten, weil man dadurch einfach gezielter und besser behandeln kann. Einfach um festzustellen, ist der Transport gestört, ist die Entleerung gestört, wo kann ich da am besten ansetzen? Und in manchen Fällen muss man auch zum Beispiel, wenn sich so eine Enddarmvorwölbung, wenn die extrem ist, so eine Rektozele, dann kann man die und muss man die in Einzelfällen auch mal operativ behandeln.
Mhm. Gerade jetzt in den Sommermonaten kommt es sogar öfter vor, dass Patientinnen und Patienten mit Obstipation in der Notaufnahme einer Klinik landen. Warum dann manchmal eine Ultraschalluntersuchung bei der Diagnose hilft, haben Sie gerade auch schon angesprochen. Das hat meine Kollegin Anneke Meyer in einer Frankfurter Klinik recherchiert.
Freitagnachmittag an der Uniklinik in Frankfurt. Dr. Irina Blumenstein macht vor Feierabend noch eine letzte Untersuchung.
Ich mache jetzt einen Ultraschall. Das Tolle am Ultraschall ist tatsächlich, dass man den immer verfügbar hat. Da muss ich gar nicht lange bei den Radiologen fragen, ob sie Zeit haben, ein Bild zu machen.
Bei Patientinnen und Patienten, die länger als 3 Tage keinen Stuhlgang hatten und mit Bauchschmerzen und leichter Übelkeit in die Notaufnahme kommen, ist Obstipation die naheliegende Diagnose. Um sicherzugehen, dass nicht doch etwas anderes hinter den Beschwerden steckt, lohnt sich ein kurzer Blick in den Bauchraum.
Ich kann einfach hier Gel auf den Bauch schmieren. Ich wähle die richtige Probe aus. Und jetzt sieht man hier schon ganz gut, hier, das ist der Darm, das ist die Darmwand. Und hier sieht man schon drinnen das Echo, das ist Luft und Stuhlgang.
Auf dem Bildschirm sind runde Strukturen in verschiedenen grauen Schattierungen sichtbar. Für ein geübtes Auge sind die Darmschlingen und ihr Inhalt gut zu erkennen.
Na, ich fahre jetzt hier zur linken Kurve des Dickdarms und da ist immer noch alles voll. Immer noch. Ja, und dann habe ich eigentlich die Diagnose der Verstopfung schon gestellt. Da brauche ich gar nicht mehr zu machen.
Obstipation ist für Irina Blumenstein keine seltene Diagnose. Betroffen sind meist ältere Menschen, die allein leben. Sie bewegen sich wenig und wenn dann noch vergessen wird zu trinken, gerät die Situation schnell außer Kontrolle.
Naja, jetzt gerade in der Sommerphase oder auch wenn es einfach heiß ist, dann ist das eine der häufigsten Diagnosen, auch in den Notaufnahmen, denke ich, vieler Kliniken, so in unserer auch.
Solange keine Nierenprobleme zur Verstopfung dazukommen, ist die Behandlung in der Klinik ähnlich der zu Hause. Das Wichtigste dabei, trinken, trinken, trinken.
Also wir gucken, die ersten abführenden Maßnahmen machen wir direkt vor Ort in der Notaufnahme und schauen einfach, wie es geht. Und je nachdem, wie die Laborwerte auch sind, wie gesagt, wenn keine weiteren Zeichen einer Exsikose, also einer Austrocknung vorhanden sind, dann kann man auch wieder nach Hause gehen. Mit der Maßgabe dann wirklich auch darauf zu achten, dass regelmäßig und ausreichend getrunken wird.
Eine Reportage von Anneke Meyer. Frau Andresen, da ging es jetzt zum Schluss schon um die Therapie, aber lassen Sie uns erst noch einen Moment bei der Diagnose bleiben. Teilen Sie die Erfahrung aus der Reportage? Ist Verstopfung gerade jetzt im Sommer und gerade auch bei so heißen Temperaturen wie derzeit bei älteren Menschen eine häufige Diagnose und kommt dann auch Ultraschall dabei zum Einsatz?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch unterscheiden. Es gibt die Patienten, die bekommen wirklich Bauchschmerzen und Probleme, wenn der Darm voll ist. Manche haben auch einfach nur Sorge. Die haben einfach Angst, oh Gott, ich habe 3 Tage nicht abgeführt, kann da jetzt was Schlimmes passieren? Und das ist zum Glück ja meistens nicht der Fall. Also da kann man viele Leute beruhigen. Aber wenn natürlich auch Bauchschmerzen dabei bestehen, muss man halt immer wirklich ausschließen, dass nicht auch vielleicht wirklich so ein Darmverschluss aufgetreten ist. Der kann dann wirklich auch gravierende Folgen haben. Und klar, der Flüssigkeitsmangel, gerade in der heißen Zeit und bei älteren Menschen, die oft zu wenig trinken, ist sicherlich ein wichtiger Faktor.
Dann gehen wir mal genau auf das Thema Therapie, Behandlung ein. Die sieht ja je nach Ursache und Schweregrad natürlich anders aus, aber lassen Sie uns mal mit den einfachen Maßnahmen und Hausmitteln anfangen, also bei einer vorübergehenden Verstopfung. Was hilft dagegen?
Ja, also das sind ja diese berühmten Basismaßnahmen. Eben im Beitrag klang auch schon an, Bewegung ist sehr wichtig, also regelmäßige körperliche Bewegung. Hier sprechen wir nicht von Marathonlauf, sondern von dem berühmten Treppengehen statt Fahrstuhl nehmen oder einfach regelmäßig spazieren gehen. Da weiß man auch aus Studien, dass das die Verdauungstätigkeit anregt. Dann, wie gesagt, ausreichend Flüssigkeit heißt nicht, dass man jetzt 7 Liter trinkt, aber bei einem heißen Tag braucht man vielleicht mal 3 Liter, weil man einfach doch mehr Flüssigkeit verliert. Dann gibt es natürlich alle möglichen Hausmittel, die letztendlich Quellmittel sind. Ballaststoffe sind natürlich ganz wichtig in der Ernährung, ballaststoffreiche Ernährung, Gemüse, Faserstoffe, Quellstoffe. Jetzt Backpflaumen, Sauerkraut, was auch immer. Das sind ja alles letztendlich Ballaststoffe, die sehr gut funktionieren. Nicht immer gut vertragen werden, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade wenn man vorher wenig Ballaststoffe zu sich genommen hat, dann ist die Umstellung auf eine ballaststoffreiche Ernährung oft erstmal mit Blähungen und Bauchbeschwerden vergesellschaftet. Da empfehlen wir, das immer eher so langsam umzustellen, dass man die Ballaststoffmenge langsam steigert in der Ernährung. Bei Menschen, die eine wirklich ausgeprägte Verstopfung haben, ist das auch in der Regel nicht ausreichend, weil da Störungen im Darm-Nervensystem bestehen, die nicht mehr die Möglichkeit, wo der Darm nicht mehr die Möglichkeit hat, auf den Reiz der Ballaststoffe zu reagieren. Mhm. Also die Ballaststoffe funktionieren ja so, dass sie eben das Volumen im Darm erhöhen, den Druck auf die Darmwand auslösen und dadurch diesen Reflex auslösen, diesen peristaltischen Reflex. Und wenn der gestört ist, dann kann der Darm ganz voll sein und es funktioniert trotzdem nicht. Und diese Patienten haben oft erheblich mehr Beschwerden, wenn sie ganz viele Ballaststoffe zu sich nehmen, weil das dann trotzdem nicht funktioniert. Und da muss man dann eher mit anderen Maßnahmen
Das Stichwort vorgehen. Greife ich gleich auf. Genau, wenn eben diese Hausmittel, die Basismaßnahmen nicht ausreichen, welche medizinischen Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann in schwereren Fällen?
Genau, also neben den normalen Ballaststoffen in der Ernährung kann man natürlich auch Ballaststoffe dazusetzen. Das wären sowas wie Flohsamen, Leinsamenpräparate. Dann gibt es tatsächlich die nächste Stufe, sind die ganz herkömmlichen und oft im Verruf stehenden Abführmittel. Dazu gehören Bisacodyl, Laxubaral. Das sind Stoffe, die auch dafür sorgen, dass vermehrt Flüssigkeit in den Darm ausgeschüttet wird, dadurch einfach der Darminhalt etwas angefüllt wird und die offensichtlich selber auch in der Lage sind, den Darm ein bisschen anzutreiben. Besonders gut verträglich sind die Makrogolpräparate. Das sind Substanzen, die wirklich nur über Wasserbindung im Darm funktionieren, die aber auch nur dann funktionieren, wenn man dann auch wirklich ganz viel Wasser trinkt. Mhm. Und da auch, wie gesagt, das funktioniert nur bei Leuten, wo das Darmnervensystem noch ausreichend funktioniert.
Dann vielleicht noch kurz die Frage, wir haben noch 30 Sekunden bis zu den Nachrichten. Was wirkt bei noch schwereren Fällen, wenn auch Abführmittel
versagen? Es gibt moderne Medikamente, die zum Teil direkt in einem Darmnervensystem angreifen, den Darm antreiben, die dann teilweise auch über Wassersekretion arbeiten. Es gibt mehrere Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, da sollte man den Arzt kontaktieren.
Ich begrüße jetzt zuerst am Telefon Herrn Schmiedeke aus Dresden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Schmiedeke, Ihr Erfahrungsbericht.
Ich habe mich gemeldet, weil ich eine sehr positive Änderung meiner Darmträgheit erreicht habe. Ich hatte also jahrelang sehr harten Stuhl. Der war so hart, dass normalerweise das Papier, das WC-Papier völlig farblos blieb. Und habe dann zunächst mal aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht mehr genau weiß, mit Leinsamen, geschroteten Leinsamen angefangen, 3 Esslöffel eingeweicht am Abend und dann früh mit heißem Wasser noch übergossen und das gerührt und getrunken. Das hat es etwas gebessert, aber eigentlich nicht richtig zufriedenstellend. Und dann habe ich aus völlig anderen Gründen, habe ich als Ergänzung täglich 3 Esslöffel Weizenkeime noch genommen, ein bisschen eingeweicht mit Joghurt und Biomilch, aber das spielt wahrscheinlich nicht so eine große Rolle. Und es hat sich jedenfalls nach kurzer Zeit, nachdem ich also mit Leinsamen und den Weizenkeimen meine Nahrung ergänzt hatte, habe ich eine stabile Besserung meiner Situation erreicht. Ich habe einen völlig normalen, weichen, halbwegs geformten Stuhlgang und habe überhaupt keinen harten Stuhl mehr, der irgendwie Schmerzen gemacht hat und bin jetzt so zufrieden, dass ich meine, das kann man sicher jedem anderen auch empfehlen, zumal von Leinsamen und Weizenkeimen keine negativen Nebenwirkungen auch zu erwarten sind, vermute ich.
Herr Schmiedeke, vielen Dank. Das gebe ich direkt weiter an unsere Expertin Dr. Viola Andresen. Wäre das tatsächlich auch eine Empfehlung, die Sie weitergeben würden?
Ja, absolut. Das ist genau das, was wir als erste Stufe empfehlen, eben Anreicherung der Ernährung mit Ballaststoffen oder Ergänzung von Ballaststoffen. Dazu zählen ja Leinsamen und Weizenkeime. Also insofern ist das genau der richtige Schritt, mit dem man startet. Und manche Menschen haben das Glück, dass sie dann damit schon ausreichend gut behandelt sind. Wichtig ist, glaube ich, und das hat der Herr ja auch erwähnt, dass er dazu auch trinkt oder dass man die Leinsamen dann auch in Flüssigkeit auflöst, weil all diese Quellstoffe auch Flüssigkeit benötigen, um zu wirken.
Herr Schmiedeke, vielen Dank für Ihren Bericht aus Dresden. Und der nächste Anrufer kommt auch aus Dresden. Herr Schmidt, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ich hatte meine Mutter gepflegt und weil die Pflegekasse den Anspruch auf Nachtpflege nicht erfüllen konnte, musste meine Mutter ins Altersheim. Dort lag sie jetzt in einem Zimmer wo mit einer Keuchhustenpatientin, konnte nicht schlafen. Daraufhin hat sie eben jetzt ein Neuroleptikum bekommen. Und da fängt jetzt also dieser Kreislauf an. Das Neuroleptikum hat also die Darmtätigkeit verlangsamt. Daraufhin hat sie eben jetzt ein Abführmittel bekommen. Und durch diese verlangsamte Darmtätigkeit konnte der Lymphfluss nicht zurückgeführt werden, so wie das notwendig ist. Und da bekam sie Wasser in die Beine. Daraufhin bekam sie Diuretikum, um das Wasser aus den Beinen zu bekommen. Das verstärkt wiederum die Obstipation. Mhm. Und das ist eben jetzt eine Spirale, die ich jetzt hier mal sagen wollte, die auch eben jetzt, was die Hitzephase anbelangt, lebensgefährlich sein kann. Meine Mutter bekam dann Windeln, weil sie so viel auf die Toilette musste. Alles, was sie getrunken hat, hat sie dann auch gleich wieder eben jetzt gelassen. Mhm. Und das alles wegen diesem Neuroleptikum. Und da wollte ich das mal darauf hinweisen, weil viele alte Herrschaften, habe ich mitbekommen, sind in diesem Kreislauf drin.
Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Andresen, ist das ein häufiges Problem? Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass unterschiedliche Medikamente eben auch Auswirkungen auf die Verdauung haben und auch Verstopfung auslösen können. Ist das jetzt ein typischer Fall?
Das ist ein ganz relevantes Thema und das ist auch ein Thema, an das viele nicht immer sofort denken. Und ich kann jetzt nicht diesen Einzelfall beurteilen und man muss sicherlich aber immer wieder genau gucken, sind diese ganzen Medikamente, die ich einsetze, nötig? Oder kann man das grundsätzlich reduzieren? Kann man Substanzen vielleicht auch auswechseln gegen andere, die nicht so ein Verstopfungsproblem haben? Also das lohnt sich immer genauer hinzugucken. Und gerade diese berühmte Polypharmazie bei älteren Menschen, die einfach unglaublich viele verschiedene Stoffe bekommen, sind ja sehr häufig negativ für alle möglichen Dinge, aber eben auch für den Darm.
Herr Schmidt hat auch gerade die Problematik angesprochen, gerade jetzt bei den heißen Temperaturen, dass der Flüssigkeitshaushalt dann eben durch diese unterschiedlichen Medikamente und die Probleme, die sie auslösen, durcheinander gerät. Kann man da kurzfristig eingreifen, verändern, um eben gerade in solchen Hitzewellen wie jetzt gerade auch die Patientinnen und Patienten oder die älteren Menschen zu schützen?
Naja, wie gesagt, die Flüssigkeit wird im Wesentlichen im Dünndarm aufgenommen und wird dann halt über die Niere ausgeschieden. Also jetzt in dem Fall, wie der Herr das beschrieben hat, dass die Mutter jetzt so viel Wasser lassen muss, weil sie dann viel trinkt. Es ist eben nicht so einfach, die Flüssigkeit im Darm zu halten. Dafür lohnt es sich eben dann, Ballaststoffe zu nehmen oder eben auch Abführmittel, die Flüssigkeit im Darm festhalten können, wie zum Beispiel Makrogole, sodass die Flüssigkeit dann im Darm bleibt, da wo man sie jetzt haben möchte und nicht komplett aufgenommen wird und dann über den Urin ausgeschieden.
Herr Schmidt, nochmal vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben jetzt noch etwa eine knappe Minute, 30 Sekunden bis zu den Nachrichten. Deswegen noch eine kurze Frage, die uns per Mail erreicht hat. Eine Hörerin fragt, ist ein Kaffeeeinlauf bei Verstopfung sinnvoll?
Also es gibt dazu keine Daten, aber man weiß, dass Kaffee trinken auf jeden Fall die Darmtätigkeit anregt.
Das heißt, würden Sie das aus medizinischer Sicht sagen, das kann man durchaus machen oder eher zu Vorsicht raten?
Ich habe damit tatsächlich persönlich keine Erfahrung, kann ich gar nicht so beurteilen.
Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Verstopfung, was bei Darmträgheit hilft. Als Expertin aus Hamburg zugeschaltet ist Dr. Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin und Leiterin des Ernährungsteams am dortigen israelitischen Krankenhaus. Frau Andresen, uns hat eine Hörerin geschrieben, im Rahmen einer jahrzehntelangen Bulimie habe ich Abführmittel missbraucht, zuletzt ca. 15 bis 20 Milligramm Bisacodyl pro Tag. Davon und natürlich von der Bulimie möchte ich gern wieder loskommen. Doch nicht überraschenderweise führt ein Absetzen zu sofortiger, schmerzhafter Obstipation, also Verstopfung. Was empfehlen Sie zur Gestaltung der Entwöhnung?
Ja gut, also eine jahrzehntelange Essstörung, das ist natürlich hochkompliziert. Das hinterlässt einfach sehr viele Störungen im Darm-Nervensystem. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Das erfordert sicherlich eine langjährige und auch medikamentöse Therapie. Wichtig wäre mir zu sagen, dass die reguläre Einnahme von Abführmitteln in normalen Dosierungen bei Menschen, die das einsetzen, um eine Verstopfung zu behandeln, in der Regel kein Problem darstellen.
Welche Nebenwirkungen können denn aber bei dem Einsatz von Abführmitteln auftreten?
Also um jetzt mal zu sagen, diese gängigen Abführmittel haben eigentlich als hauptsächliche Nebenwirkungsmöglichkeit das Auftreten von Durchfall. Also wenn man zu viel nimmt, dann kann man Durchfall bekommen. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, denn wenn man Durchfall induziert, dann kann es natürlich theoretisch auch zum Verlust von Übermaß an Flüssigkeit und Blutsalzen kommen. In der Regel passiert das aber nicht, weil die Menschen vorher einen sehr trägen Stuhlgang haben und dann mit den Abführmitteln zu einem normalen Stuhlgang kommen und da besteht eigentlich überhaupt kein Risiko und das bestätigen eigentlich auch alle Langzeitstudien.
Aber es wäre auf jeden Fall der Rat, auch den Einsatz von Abführmitteln mit Ärztin oder Arzt abzusprechen?
Ja, also wie gesagt, wenn man das im Maßen einsetzt und einfach einen normalen Stuhlgang induziert, dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, zumal tatsächlich leider auch viele Ärzte immer noch sagen, nehmen Sie um Gottes Willen keine Abführmittel. Die Apotheker sagen das auch immer, da ist immer noch sehr viel, wir sind sehr viele Mythen unterwegs, diese berühmte Abhängigkeit und die schweren Nebenwirkungen und das ist alles nicht in Studien bestätigt und da verweise ich jetzt einfach auf unsere ganz frisch veröffentlichte Leitlinie zu dem Thema. Es gibt eine neue Leitlinie zum Thema chronische Verstopfung, wo wir dieses Thema auch ausführlich diskutiert haben und genau.
Dann lass uns noch einen Moment bei der Therapie bleiben. Wir haben im ersten Teil der Sendung auch kurz darüber gesprochen, welche therapeutischen Möglichkeiten es noch gibt, wenn auch normale Abführmittel nicht mehr helfen. Da haben Sie eine Reihe von verschreibungspflichtigen Medikamenten genannt, die bei chronischer oder schwerer Verstopfung helfen können. Vielleicht können wir noch mal kurz den Funktions- oder den Wirkmechanismus von diesen Medikamenten beschreiben und wann die zum Einsatz tatsächlich kommen sollten.
Genau, also wir müssen immer noch mal darauf hinweisen, wenn eine Stuhlentleerungsstörung im Vordergrund steht, muss man auch in dem Bereich arbeiten, denn wenn natürlich die Entleerung hinten gestört ist, dann kann man noch so sehr von oben antreiben. Wenn der Ausgang verstopft ist, dann geht es nicht raus. Also das wäre immer ein wichtiger Punkt, dass man das auch mit abklären muss, weil man das auch gesondert behandeln kann und soll. Wenn wir jetzt den Transport betrachten, wenn die klassischen Abführmittel nicht ausreichen, dann ist eigentlich das Medikament der Wahl in der nächsten Stufe. Also wir haben auch so ein Stufenschema in der Leitlinie. Das Prokaloprid, das ist ein Medikament, das ist verschreibungspflichtig. Das treibt direkt das Darmnervensystem an und zwar vom Mund bis zum Enddarm. Das hilft also auch bei Störungen der Magenentleerung beispielsweise, aber darüber reden wir heute jetzt gar nicht. Dieses Medikament kann direkt das Darmnervensystem antreiben und den Transport beschleunigen. Und das ist in Studien gut belegt. Das Medikament ist in aller Regel gut verträglich. Es kann in den ersten ein, zwei Tagen manchmal Kopfschmerzen machen und natürlich auch Bauchkrämpfe verursachen, wenn vorher der Darm sehr träge war und er wird jetzt plötzlich in Marsch gesetzt, dann kann das auch mal etwas unangenehm werden. In aller Regel gehen diese Nebenwirkungen aber nach ein paar Tagen weg und dann sollte man eigentlich einen guten, regelmäßigen Stuhlgang dadurch erhalten. Und das klappt in sehr vielen Fällen.
Sind denn dann Menschen mit chronischer Verstopfung lebenslang oder über eine sehr lange Zeit eben auf den Einsatz von solchen Medikamenten oder Abführmitteln angewiesen oder lässt sich das in den meisten Fällen dann über Verhalten, Lebensstil und Ernährung in den Griff bekommen?
Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn Menschen eine chronische Verstopfung haben und die Basismaßnahmen wie Lebensstiländerung nicht funktioniert haben, dann sind die in der Regel ein Leben lang auf Behandlung angewiesen. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen unsinnig zu sagen, sie dürfen das Abführmittel aber auf gar keinen Fall länger als 10 Tage nehmen, weil es natürlich Quatsch, die Verstopfung ist immer noch da. Und so entsteht auch, glaube ich, dieser Irrglaube, dass man eine Abhängigkeit von dem Medikament bekommt. Nein, der Darm hat eine Störung und die ist in der Regel so, dass sie bleibt und deswegen muss die auch langfristig behandelt werden.
Wir haben einen weiteren Anruf in der Leitung, Herr Schmidt aus Niedersachsen. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen. Also folgendes, ich habe eine Darmoperation gehabt wegen Divertikel, da wurde mir links unten was rausgenommen. Und der Stuhlgang ist eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut. Ich habe nur, das hatte ich auch vorher schon, das Problem, die Entleerung. Also es bleibt immer im Enddarm bleibt immer was hängen. Und das muss ich immer extra mit Dusche und solchen Mitteln rauskriegen. Das klappt dann auch. Wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich dauernd ja eine unsaubere Unterhose oder also dann. Und das ist vor allen Dingen auch nicht immer ganz wenig, was dann da noch nachkommt. Und da wollte ich mal fragen, ob das nur an der Erschlaffung der Muskulatur liegt. Ich bin jetzt ja auch schon 78 oder was man da noch gegen machen kann.
Herr Schmidt, vielen Dank für den Anruf. Frau Andresen, dann gebe ich die Frage direkt an Sie weiter.
Ja, da würde ich tatsächlich empfehlen, dass man mal eine spezielle Untersuchung oder mehrere Untersuchungen macht, um zu gucken, worin besteht die Entleerungsstörung. Ist das ein muskuläres Problem oder ist das ein anatomisches Problem? Und da wären die beiden Stichwörter eine anorektale Manometrie, das ist eine Druckmessung des Schließmuskelapparats und eine sogenannte Defekografie. Idealerweise im Rahmen eines Kernspins, wo man wirklich den Entleerungsvorgang bildlich darstellt. Und da kann man eben genau sehen, wo ist bei Ihnen persönlich das Problem und wo kann man da eventuell ansetzen.
Ist das denn ein häufiges Problem? Ich gehe da nochmal weiter, weil wir das Thema auch im ersten Teil der Sendung schon angerissen haben. Diese unvollständige Stuhlentleerung, das fällt auch unter diesen Problemkomplex Verstopfung.
Richtig, das ist genau eins von den Symptomen, was Patienten berichten. Und das ist häufig bei Stuhlentleerungsproblemen, eben weil der Enddarm nicht richtig entleeren kann, warum auch immer. Da gibt es, wie gesagt, die verschiedenen Gründe und da sollte man eben wirklich rausfinden, woran liegt es, um das gezielt zu behandeln. Wenn es zum Beispiel eine muskuläre Störung ist oder eine Koordinationsstörung des Entleerungsvorgangs, da gibt es Biofeedback-Training, was sehr effektiv sein kann. Und es kann gezieltes Beckenbodentraining bei Beckenbodenschwäche geben. Es kann im Einzelfall auch mal eine anatomische Korrektur nötig sein, wenn der Enddarm wie so ein Ventil abknickt. Das sind alles Dinge, die man eben sich vorher aber angucken muss, um zu wissen, wie man gezielt behandeln kann.
Das Thema Biofeedback-Therapie oder Training habe ich ja auch auf dem Zettel. Jetzt haben Sie es angesprochen. Mhm. Dann lass uns doch kurz erläutern, was steckt dahinter, was ist das Ziel und wie funktioniert dieser Therapieansatz?
Also bei manchen Menschen besteht eine fehlerhafte Koordinierung des Entleerungsprozesses, dass sich der Schließmuskel beim Entleerungsvorgang quasi verschließt, anstatt zu öffnen. Und das ist eine Koordinationsstörung, die sich entwickelt, warum auch immer, das ist nicht ganz klar. Aber man kann das mit einer Sonde, die man dann in den Enddarm einführt, dann bekommt, an dem Ende liegt oder ein Gerät mit einer Diode oder einem Zeiger, wo man sozusagen optisch eine Rückkopplung bekommt, welchen Anspannungszustand hat mein Schließmuskel gerade. Und dann kann man trainieren, dass man beim Pressen den Schließmuskel entspannt, anstatt ihn anzuspannen. Und das, so funktioniert das Biofeedback-Training. Und wenn das gut gemacht ist, dann kann man Patienten wirklich heilen.
Wie lange muss dann so eine Therapie durchgeführt werden, um so einen Heilungserfolg zu erzielen? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Das ist sehr individuell unterschiedlich, wie lange man dafür braucht. Typischerweise bekommt man so ein Gerät verschrieben und von der Krankenkasse erstattet erstmal für 3 Monate. Das ist meistens so ein Leihgerät. Und viele sind nach 3 Monaten schon gut dabei. Andere brauchen auch ein bisschen länger. Manche benutzen das dann auch wirklich nahezu lebenslang, um immer wieder sich sozusagen zu erinnern.
Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf. Nochmal nach Bückeburg in Niedersachsen. Die nächste Anruferin ist Frau Polei aus Kempen. Guten Morgen, Frau Polei.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe eine Stuhlentleerungsstörung, ein Problem damit gehabt nach meiner vorletzten Darmspiegelung. Und das war etwas schwierig. Ich hatte danach kaum einen normalen Stuhlgang, über Tage nicht, hatte auch, musste stark pressen bei der Stuhlentleerung. Und nun hat man festgestellt, unter anderem, dass ich am Beginn des Bauchaortenaneurysma habe. Der Durchmesser ist so knapp 3 Zentimeter. Und jetzt hatte ich natürlich große Sorgen, dass sich durch dieses Pressen, dass der Druck im Bauchraum sich ja dann erhöht, ob das das sehr beeinträchtigen könnte, verschlechtern könnte, verschlimmern könnte.
Frau Pohler, vielen Dank für die Frage. Vielleicht klären wir erstmal, was ein Bauchaortenaneurysma ist, Frau Andresen.
Ja, das ist also eine Aufweitung der Hauptschlagader im Bauch. Die entsteht häufiger mal im Zuge einer Atherosklerose, dass einfach die Gefäßwand etwas schwächer wird. Und im schlimmsten Fall kann es tatsächlich mal dazu kommen, dass so ein Aneurysma auch platzt. Und das ist natürlich eine lebensbedrohliche Situation. Deswegen ist es auch ganz klar, man sollte in solchen Situationen vermeiden, dass der Druck im Bauchraum zu stark ansteigt, um da einfach irgendeine Irritation zu vermeiden. Und da muss man eben auch im Einzelfall gucken. Also da ist es in der Regel natürlich auf jeden Fall hilfreich, den Stuhl weich zu bekommen durch beispielsweise Leinsamenpräparate oder eben auch Makrogole. Man kann auch Entleerungshilfen nutzen, wie zum Beispiel Apfelzäpfchen, die diesen Stuhlgangsreiz unterstützen können und dadurch die Entleerung verbessern. Besonders, also ein Fan sind wir von Lecithin-Carbon-Zäpfchen. Das ist Zäpfchen, die setzen Kohlendioxid frei, also quasi Kohlensäure. Das ist völlig harmlos, kann man auch in der Schwangerschaft problemlos einsetzen und dadurch kann ein Stuhldrang eben begünstigt werden und die Stuhlentleerung verbessert. Und wichtig, eben den Stuhl weich zu halten, damit man nicht so stark pressen muss.
Frau Pohler, vielen Dank für den Anruf. Wir haben noch eine Anruferin, deren Frage wir vor dem Ende der Sendung beantworten können. Frau Polacek aus Main-Bernheim. Guten Morgen.
Grüß Gott.
Hallo. Ihre Frage bitte.
Ja, folgendes. Mein Mann hat einen frisch festgestellten Morbus Parkinson im Anfangsstadium. Er bekommt Levodopa mit Benzerazid und er hat schon vorher starke Verstopfungen immer gehabt. Die sind nicht gerade besser geworden. Wir essen ballaststoffreich, wir haben es mit Trockenobst probiert, Das nimmt er ganz gerne. Wir haben Flohsamenschalen probiert. Die mag er überhaupt nicht. Er isst leider auch keine Hülsenfrüchte. Wir haben jetzt Makrogol für ihn zu Hause. Das bekommt er so alle 3-4 Tage immer mal, wenn es gar nicht mehr geht. Ich würde eigentlich lieber ein natürliches Mittel benutzen, aber ich weiß einfach langsam nicht mehr, was ich noch machen soll.
Mhm. Frau Polacek, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Frau Andresen, können Sie da aus medizinischer Warte helfen? Welche Optionen gibt es in so einem Fall noch?
Also vielleicht einmal noch mal kurz erwähnen, Parkinson ist eine ganz klassische Erkrankung, die mit Obstipation einhergeht. Die häufig geht die Obstipation schon Jahre voraus, bevor der Parkinson wirklich erkannt wird. Das ist eine typische Erkrankung des Darmnervensystems. Da wird man in der Regel Medikamente benötigen und nicht mit den klassischen Hausmitteln auskommen. Ganz wichtig aber auch, was die Dame gerade angesprochen hat, dieses immer zu warten, bis es nicht mehr geht, ist eigentlich ungünstig. Wir empfehlen, lieber regelmäßig was einzunehmen, damit der Darm immer quasi in Gang gehalten wird. Weil wenn man immer wartet, bis er quasi komplett ruhig geworden ist und man dann was einsetzt, dann ist das extrem unangenehm und auch viel schwieriger. Also es ist einfacher, zum Beispiel Makrogol jeden Tag zu nehmen. Jeden Tag 1 Beutel, jeden Tag 2 Beutel, jeden Tag 3 Beutel. Wenn das damit funktioniert, wäre das sinnvoller, als immer nur alle paar Tage einmal was einzunehmen und dann vielleicht ganz viel, damit es endlich mal losgeht. Also das wäre auch nochmal ein Tipp. Und wie gesagt, in dem speziellen Fall, gerade bei Parkinson, ist es ganz oft so, dass die Patienten wirklich Prokalopril benötigen. Das wäre dann, glaube ich, die Empfehlung.
Frau Polacek, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich würde gerne noch ein paar Mails zitieren, die uns erreicht haben, oder viele Mails. Da geht es um den Einsatz von Hausmitteln oder auch alternativen Behandlungsmethoden. Danach hat er auch Frau Polacek ja gerade gefragt. Zum Beispiel Kefir oder wir haben eben schon von Kaffeeeinlauf gesprochen. Gibt es medizinische Evidenz für eine Reihe von diesen Hausmitteln oder wie würden Sie das einordnen, Frau Andresen?
Also es gibt für Ernährungsmaßnahmen gibt es eine Reihe von Evidenzen, zum Beispiel natürlich für Backpflaumen und für die ganzen Flohsamen, Leinsamenpräparate. Ganz neu gibt es auch eine Studie, dass zum Beispiel 2 grüne Kiwi pro Tag sehr gut helfen können und zum Beispiel auch deutlich weniger Blähungen machen. Also da gibt es zum Teil Evidenz, aber für sehr vieles eben auch nicht. Was nicht ausschließt, dass es auch wirksam ist. Da ist so ein bisschen immer unser Leitspruch, wer heilt, hat recht. Wenn man irgendetwas hat, was funktioniert, wunderbar. Man sollte nur nicht zu lange irgendwie sich rumquälen mit allen möglichen Dingen, bevor man nicht auch einfach mal die bewährten Sachen dann ausprobiert. Und da gibt es ja jede Menge bewährte Dinge, die auch in aller Regel funktionieren. Man muss es eben nur, wie gesagt, angehen und man sollte es eben regelmäßig machen und nicht immer erst warten, bis es ganz schlimm geworden ist.
Dann vielleicht in der letzten Minute, die uns vor dem Schluss der Sendung noch bleibt. Ein Hörer schreibt, warum leiden auch kleine Kinder oft unter Verstopfung? Wir haben ja bisher eigentlich eher über ältere Menschen gesprochen.
Ja, bei Kleinkindern sind es oft andere Mechanismen. Da gibt es teilweise auch so psychologische Geschichten, dass Kleinkinder irgendwie ein Problem haben, den Stuhlgang zu entleeren, teilweise auch das Ploppen in der Toilette nicht mögen. Also das sind dann nochmal andere, wo viel so mit Verhaltenstraining gearbeitet wird.
Weil das eben auch erst neu gelernt wird sozusagen. Richtig. Von den Kindern, dass es da zu Irritationen kommt bei der Benutzung, bei der Erstbenutzung der Toilette.
Zum Beispiel, oder auch, dass sie auch das in der Windel nicht mögen. Das ist ja auch verständlich. Also da gibt es viele Verhaltensdinge, die oft eine Rolle spielen und sie sich zum Glück aber oft auch rauswachsen.
Das war die Sprechstunde für heute mit dem Schwerpunktthema Verstopfung und Behandlung von Darmträgheit. Vielen Dank an unseren heutigen Gesprächsgast, Dr. Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin und Leiterin des Ernährungsteams am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Andresen.
War mir eine Freude.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.